So, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, jetzt auch zum zweiten Teil. Wir haben heute Morgen schon einiges gehört, auch in der Einleitung. Manches werden wir wieder aufgreifen. Und bevor wir wieder in unser Thema auch vom letzten Mal nochmal einsteigen, möchte ich dann nochmal beten. Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen, dass wir es in unserer Sprache haben. Wir danken dir, dass du heute Morgen auch da bist. Beten für offene Ohren, offene Herzen und auch mir die rechten Worte, dein Wort weiterzugeben in der richtigen Art und Weise, dass du verherrlicht wirst und dass du im Mittelpunkt stehst. Wir loben und preisen dich, dass du uns nochmal die Möglichkeit gibst. Amen. Amen. Ja, das Thema, das wir angefangen haben, war Mara. Ein kleiner Ort mitten in der Wüste, wo das Volk Israel kein Wasser hatte. Und wir haben uns das letzte Mal zwei Punkte angeschaut. Einmal die Wüstenwanderung, wozu? Da haben wir gesehen, dass Gott das Volk aus Ägypten geführt hat, aber er führt es nicht direkt nach Kanaan, das war ja im Norden, sondern er geht erstmal in den Süden, durch das Schilfmeer hindurch und dann ab in die Wüste. Und wir haben gesehen, dass das Schilfmeer ein Bild ist, auch für die Bekehrung. Ja, wir müssen durch dieses Schilfmeer hindurch. Es ist kein Spaziergang, wo man einfach so hindurch geht, sondern es geht ums Sterben, denken wir an die Ägypter. Es ist ein klarer Abschluss, eine klare Trennung. Wir gehen durch das Schilfmeer hindurch, das Wasser kommt zurück und wir sind gerettet. Das ist der Beginn der Wüstenwanderung. Und wir können unsere Vergangenheit auch nicht wieder zurückholen, in dem Sinn, dass wir wieder Gott verlassen könnten oder wieder durch das Schilfmeer zurück in unser altes Leben gehen könnten, sondern es ist was ganz Neues. Und wir haben auch gesehen, dass das Volk Israel einfach noch nicht bereit war. In 2. Mose 13 haben wir gelesen, dass das Volk nicht bereit war zum Kampf. Deshalb musste Gott dieses Volk auf diesen Kampf, auf diesen Einzug in dieses Land vorbereiten. Deshalb hat Gott dieses Volk in die Wüste geführt. Wir haben auch gesehen, es war nicht der Weg, den Mose eingegangen ist, den er sich ausgedacht hatte, oder das Volk selber, sondern es war Gottes Weg. Erinnern wir uns an die Wolkensäule, die voll rausging, und auch die Wolkensäule hat sie nach Mara bzw. in die Wüste geführt. Gott plant unsere Wege, er hat ein gutes Ziel für unser Leben, er hat gute Gedanken über uns, Gedanken des Friedens und des Heils. Und da ist es manchmal notwendig, dass er uns in Situationen hineinführt, die uns schwerfallen. Und da sind wir das letzte Mal so ein bisschen auch stehen geblieben, haben uns das angeschaut. Wie kann es sein, dass Gott uns wirklich liebt, wenn er mit uns Dinge tut, die wir vielleicht nicht verstehen, die wir vielleicht auch gar nicht gut finden, oder uns dagegen vielleicht sogar auflehnen, das wäre dann der zweite Punkt. Und das Problem ist, dass Gottes Beste für uns oft nicht unserer eigenen Sicht entspricht, weil wir Menschen sind und weil wir uns eben auf das Diesseits, auf die Gegenwart konzentrieren und gar nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Gott ist ganz anders, das haben wir heute Morgen schon gehört. Er sieht in die Zukunft. Er weiß, was kommt. Ihm gehört alles und deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Er weiß, was er tut, er macht keine Fehler, selbst wenn wir sie so auf den ersten Augenblick empfinden. Und manchmal ist es in Gottes Augen eben notwendig, solche besonderen Wege zu gehen, um uns zu segnen. In 2. Mose 7,16 lesen wir nochmal den Punkt, den haben wir das letzte Mal nicht angeschaut, da wurde ich darauf hingewiesen, dass Gott dieses Volk aus Ägypten herausgeführt hat in die Wüste, damit sie ihn dort anbeten. Wenn wir uns die ganze Stiftshütte anschauen, was da geschehen ist, wie Gott dieses Volk genommen hat, ihm seine Ordnungen, seine Rechte einfach vorgelegt hat, dann sehen wir, das Volk sollte Gott anbeten. Gott hat dieses Volk zu seiner Herrlichkeit aus Ägypten herausgeführt. Stiftshütte, Gottesdienst und so weiter. Aber vor allen Dingen, und das ist der zweite Punkt, wollte, dass Gott diesem Volk beibringt oder dass dieses Volk lernt, dass sie abhängig von ihm sein müssen. Zu 100%. Wir haben das gesehen jetzt bei dem Wasser, wir sehen das beim Brot, wir sehen das bei den Feinden. Das Volk kann ohne Gott nichts tun. Und wir sind Menschen, und solange es uns gut geht, denken wir vielleicht gar nicht daran, dass wir Gott wirklich bräuchten. Als Christen wissen wir es natürlich, wir haben ja im Gottesdienst und auch in der Sonntagsschule aufgepasst, dass wir abhängig sein müssen, aber wie oft leben wir es wirklich tatsächlich in unserem Alltag? Wir leben in einem sehr reichen Land, wunderbare gesundheitliche Versorgung, wir haben einen Beruf, wir verdienen unser Geld, ein Dach über dem Kopf. Brauchen wir da wirklich unseren Gott? Und dann führt Gott uns manchmal in Umstände hinein, wo wir das lernen dürfen. Und er macht es nicht, weil er uns hasst oder weil er uns richten möchte oder weil er Freude daran hat, wenn wir irgendwie fallen, sondern weil er uns erziehen möchte. wenn die Umstände uns nicht gefallen, wohin gehen wir? Das wollen wir heute auch noch so ein bisschen schauen. Das wird nämlich ein Schlüssel sein, um dieses Thema Bitterkeit lösen zu können. Deshalb Wüstenwanderung wozu? Gottes Weg, Gottes Plan für uns, weil er uns lieb hat, möchte uns lehren, abhängig zu sein. Und das kann es immer wieder sein, wenn wir in so Situationen sind, dass dann in uns sich etwas regt. Wenn in Umstände sind, die uns nicht gefallen, die uns Not machen, dann kann es sein, also so ist es bei mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass sich so eine Art Bitterkeit regt. So ein Murren. Auf den ersten Blick sind es die Umstände. Warum geht es mir jetzt so? Warum ist das passiert? Was ist der Grund? Was habe ich falsch gemacht? Und das führt dann dazu, dass wir die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr so genießen können wie früher. Dass unsere Gebete eigentlich immer so eine Einbahnstraße sind zu ihm, wo wir ihn anklagen. Wo wir unser Herz ausschütten, aber nicht mehr so, dass wir von ihm erwarten, dass wir zur Ruhe kommen, sondern wo wir eigentlich unseren ganzen Frust ihm abladen. Das kann vielleicht manchmal richtig sein, aber wenn es zu einer Tendenz oder zu einem Grundsatz, dann wird es schwierig. Wir haben oft manchmal auch so bittere Erfahrungen in unserem Leben, mit denen wir schlecht zurechtkommen. Und das verändert unsere Beziehung zu Gott. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dieses Thema Murren. Bitterkeit ist auch ein Teil davon. Wir sehen das bei dem Volk, wenn man mal so diese Geschichte von diesem Volk durchliest. Das war ein ganz großes Problem. Murren ist eine Herzenseinstellung, die gegen Gott gerichtet ist und hat immer wieder das Ziel, zurückzuschauen, dass es früher doch viel besser war. Das Volk sagt immer wieder, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns hier in der Wüste sterben zu lassen? Wir haben kein Wasser, wir haben kein Brot, uns geht schlecht, uns fehlt die Gurke, der Knoblauch, das Fleisch und so weiter und so fort. Und sind wir nicht manchmal als Christen auch so, dass sie sagen, also als wir noch nicht gläubig waren, da war manches besser. Vielleicht kommen wir manchmal in so Situationen, ich hoffe es nicht, aber die Gefahr besteht trotzdem bei uns. Israel hat gegen Mose gemurrt und damit auch gegen Gott, das war Vers 24. Und wir sind aufgefordert, wir haben es heute Morgen auch gehört, wir sind aufgefordert, mit unseren Sorgen und mit unseren Nöten vor Gott zu kommen. Matthäus 11 haben wir angeschaut, Philipper 4 spricht davon, 1. Petrus 5, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Das sollen wir tun, aber nicht anklagend. Dass wir sagen, du bist ungerecht und wir sind gerecht. Sondern mit unserer Not, mühselig und beladen, sollen wir vor Gott kommen. Das dürfen wir, das sollen wir, das müssen wir. Aber nicht mit einem murrenden Herzen. Und das führt dann zu diesem bitteren Geschmack. Ja, das Fleisch ist immer da, es wehrt sich immer gegen Gott. Und Bitterkeit lässt das Wasser, das Wort Gottes, ungenießbar werden für uns selber. Und das führt dann eben zu diesem Murren. Philipper 2 fordert uns auf, 2 Vers 14, tut alles ohne Murren. Tut alles ohne Murren. Auch wenn es uns schwerfällt. Und wir sehen auch in der Bibel, dass Gott auf Murren antwortet. Manchmal mit Gericht. Da hat Gott einen Teil des Volkes einfach ausradiert. Manchmal erhört er auch, aber nicht, weil das Volk gemurrt hat, sondern um seines Namens willen. Und manchmal, sind wir beim Volk Israel, hängt Gott 40 Jahre an die Wüstenwanderung einfach noch dran. Geplant war das in relativ kurzer Zeit zum Sinai, dann bekommen sie die ganzen Gebote, die Stiftshütte, dann kommen sie zum Land, dann gehen die Kundschafter raus und dann kommen die 40 Jahre, weil sie gemurrt haben. Dass Gott sagt, okay, gut, dann hängen wir noch 40 Jahre dran. Also Murren antwortet Gott sehr selten positiv. Und es sollte uns doch eine Warnung sein. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, den wir das letzte Mal nicht angefangen haben, weil er doch etwas umfangreicher ist. Jetzt haben wir die Situation, dass wir vielleicht bitter werden oder es auch erkennen in unserem Leben. Und jetzt, wie komme ich zur Ruhe? Wenn wir nur dabei stehen bleiben, alles schlecht, dann hilft uns jetzt als Kinder Gottes nicht weiter. Es gibt eine Lösung. Und das möchten wir anhand von 2. Mose 15, ab Vers 25, möchten wir uns das etwas versuchen anzuschauen. Und wir möchten uns dabei auf den Mose konzentrieren. Weniger aufs Volk, sondern primär auf Mose. Und ich möchte gerne die Verse vorlesen. 2. Mose 15, ab Vers 24. Hier ist nochmal der Abschluss. Da heißt es, und das Volk murrte gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Und er, also Mose, schrie zu dem Herrn, und der Herr wies ihm ein Holz, und er warf es in das Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht, und dort prüfte er es, und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen, und seinen Geboten gehorchen und alle seine Satzungen halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Und sie kamen nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Salmen und sie lagerten dort am Wasser. Also Mose ist uns ein wunderbares Beispiel. Was tut er als erstes? Er schreit zum Herrn, Vers 25. Und das finde ich so schön an diesem Mose, das ist wie ein Reflex. Sehen wir bei Mose immer wieder, wenn Schwierigkeiten kommen, was tut er? Er ruft zum Herrn. Und das ist ganz anders, wie das, was das Volk getan hat. Das Volk hat Gott angeklagt, hat angefangen zu murren und Mose, er schreit zum Herrn. Er hat sich ganz abhängig von Gott gemacht. Ich denke daran, was Daniel mal gesagt hat, ich glaube, es war eine Einleitung. Mose war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 80, 85 Jahre alt. Die ersten 40 Jahre, dachte Mose, er wäre alles. Das hat er in Ägypten gelernt, eine gute Ausbildung genossen. Dann war er 40 Jahre in der Wüste, da hat er gelernt, er ist gar nichts. Das sehen wir dann auch, als Gott ihn dann ruft, dass er sagt, ja, ich kann nicht reden, ich bin nicht geeignet dazu. Und dann 40 Jahre lernt er, dass Gott alles ist. Und hier sehen wir eine wunderbare Eigenschaft von diesem Mose. Gott ist alles. Er ruft zu Gott. Ihm ist bewusst, er kann dieses Problem nicht lösen. Er kann sich das Wasser irgendwie genießbar machen oder irgendwie ein Wunder tun. Das muss jemand anders tun. Und deshalb wendet er sich an Gott. Auch Mose kam immer wieder an Grenzen mit diesem Volk. Solange, dass er einfach mal gesagt hat, streich mich aus deinem Buch, mach hier ein Ende, nimm jemand anders, ich kann das nicht mehr. Und dann bekommt er Unterstützung von 70 Männern. Auch er hatte keine Idee, aber er wusste, an wen er sich wenden kann. Und das ist der erste Punkt, der uns helfen kann, aus unserer Bitterkeit, aus unserem Murren herauszukommen. Und das wünsche ich uns, dass wir das lernen, unseren Herrn anzurufen im Glauben und im Vertrauen, dass er helfen kann. Und Mose, er lässt offen, wie Gott helfen muss. Also wir lesen hier nicht, und Mose redete zum Herrn, dass er das und das und das tun sollte, sondern er ruft einfach zu Gott und überlässt Gott die Lösung. Und ich bin oft so, dass ich Gott schon einige Lösungen vorschlage, wie er denn bitte handeln sollte, damit ich wüsste, dass er es auch wirklich tun kann. Mose ist da ganz anders. Und vielleicht sollten wir öfter lernen, so zu beten. Dass ich einfach zu Gott rufe und sage, wirke du, denn ich kann es nicht. Im Psalm 3, Verse 4 bis 6, da wird es auch beschrieben, und da ist es in der Präsensform, also der Gegenwartsform, wir rufen und Gott handelt. Also nicht irgendwie was Theoretisches, sondern was ganz, ganz Praktisches. Und trauen wir Gott wirklich zu, dass er eine Lösung für unser kleines Problem hat, wenn er doch das ganze Weltall, die ganze Erde, das Meer und die Erde in seiner Hand hat. Trauen wir ihm zu, dass er eine Lösung hat? Und sind wir auch offen für sein Handeln? Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass wir sein Handeln gar nicht sehen, weil wir auf einer ganz anderen Schiene unterwegs sind, ganz andere Erwartungen haben. Denn nur wenn wir ihm das zutrauen und ihn wirken lassen, werden wir es auch erkennen, dass er handelt. Wenn wir ihm die Lösung vorschlagen, dann erwarten wir, dass er genau unsere Lösung umsetzt, damit wir wissen, dass er es getan hat. Und sind blind dafür, dass er vielleicht ganz anders handelt und viel besser, als wir es uns vorstellen könnten. Das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Wir sollen auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir haben, sollen wir uns unseren Verstand und auch das, was wir über Gott gelernt haben, auch anwenden. Also wir sollen nicht nur da sitzen und Däumchen drehen, sondern wir haben auch eine gewisse Verantwortung. Aber leben wir in dem Glauben, dass Gott alles tun kann und auch für meine Sorgen oder für meine Nöte auch eine Lösung hat. Und das können wir nur, wenn unser Herz auf ihn ausgerichtet ist, wenn wir auf ihn schauen. Und was tut Gott? Vers 25,2. Und der Herr wies ihm ein Holz. Ja, ein Holz. Millionen Volk. Dann Mara, man geht davon aus, dass Mara jetzt nicht so ein Fluss war oder irgendwie eine Quelle, sondern dass es einfach viele Pfützen waren, wo dieses Wasser war und deshalb war es eben auch bitter. Also es ist nicht irgendwie so, dass da auf einmal eine neue Quelle oder so hochkommt. Vielleicht hat der Mose damit gerechnet, jetzt wird das Wasser irgendwie ausgetauscht. Nein, Gott weist ihm ein Holz. ein trockenes, dürres Stück Holz. Ist das die Antwort auf das Gebet eines Mose? Gott redet nicht viel zu Mose. Es geht nicht an eine theologische Diskussion, sondern er zeigt ihm etwas. Keine Theorie, sondern Praxis. Dieses Stück Holz sind wir uns einig, dass es an sich keine medizinische Bedeutung hat. Ob ich da jetzt ein Holz reinwerfe oder in Stein oder in Blatt Papier oder ähnliches, das macht für das Wasser keinen Unterschied. Und hier sehen wir, Gott prüft nicht nur den Glauben des Volkes, sondern auch den Glauben des Mose. Ist Mose bereit, dieses Stück Holz ins Wasser zu werfen? Geht er auf die klare Botschaft Gottes ein? Auch wenn menschlich alles dagegen spricht. Und es hat mich so gefreut, dass Gott den Blick von Mose weglenkt von dem bitteren Wasser und dem murrenden Volk, Millionenvolk, hin zu einem kleinen Stück Holz. Hier, schau, da liegt das Holz. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir unsere Blicke wegwenden und zu etwas hin. Und jetzt die große Frage, wofür steht das Holz? Im Neuen Testament gibt es nur eine Stelle, wo es ums Holz geht, und das ist das Kreuz. Und damit meine ich nicht das Holz, also das Holz von dem Kreuz an sich, sondern die Person, die an diesem Kreuz gestorben ist. Gott will, dass wir unsere Blicke von unserer Situation, von unserer Bitterkeit, von unserem Stolz, weglenken auf ihn. Wenn wir uns von etwas wegdrehen, müssen wir uns irgendwo hindrehen. Nicht zur nächsten Sorge, zum nächsten Problem, sondern zum Kreuz. Das Werk, das dort geschah, was der Jesus für dich und für mich getan hat, das ist die Grundlage für unser Leben. Das ist die Grundlage für unsere Zukunft. Das ist die Grundlage für unsere Hoffnung, die wir haben auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit. Es ist die Grundlage unseres Glaubens. Es ist unsere Sicherheit. Wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren gemerkt, dass hier auf der Erde sehr viele Dinge unsicher geworden sind, was wir geglaubt haben, was so sicher wäre. Innerhalb relativ kurzer Zeit sehr verändert. Und wenn wir unsere Blicke auf das Kreuz richten, dann erkennen wir auch, wo wir vielleicht falsch liegen. Nicht alles, was Gott in unser Leben hineinbringt, vielleicht ist sogar das Wenigste, ist aufgrund von Sünde. Das tut er durchaus, denkt man an die Korinther, wo Gott auch manche wegnehmen musste, weil diese Gemeinde so verkommen war. Nicht alles, was geschieht in unserem Leben, was negativ ist, hat mit Sünde zu tun. Definitiv nicht. Aber es kann vielleicht doch mal sein, dass Gott uns auf etwas hinweist, was in unserem Leben nicht stimmt, was ihm nicht gefällt. Und das erkennen wir, wenn wir aufs Kreuz schauen. Und ich wünsche, dass es so wie dies bei dem Mose war, der zu Gott gerufen hat, wie so ein Reflex, dass es auch unser Reflex wird, dass wir aufs Kreuz hinschauen. Immer wieder zum Kreuz kommen. Das ist auch der Grund, warum Gott das Abendmahl auch gegeben hat, damit wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Und es geht nicht nur darum, dass wir einfach auf das Kreuz schauen und warten, weil dann wird auch nichts passieren, sondern was macht Mose? Er nimmt dieses Holz und wirft es ins Wasser. Er wendet es an. Und das ist Glaube. Ich habe das einfach versucht, so ein bisschen bildlich vorzustellen. Der Mose steht da an so einer Pfütze mit diesem Stück Holz in der Hand. Millionen von Leuten drumherum, die sich das anschauen. Und du weißt ganz genau, wenn es nicht funktioniert, dann wird es eng für ihn. Er soll dieses dürre Stück Holz in dieses Wasser werfen. Ernsthaft? Denken wir an Elisa in Jericho mit dem Salz. Da war genau das gleiche Problem. Das Wasser war schlecht. Und er soll da Wasser reinwerfen. Salz. Ernsthaft? Zwei Kapitel später, das war 2. Könige 2, 2. Könige 4. Da geht es um Elisas Zucchini-Eintopf. Gleiches Problem, der Tod ist im Topf. Und er soll Mehl nehmen, damit es gut wird. Das entspricht doch überhaupt nicht unserer Logik. Und liebe Geschwister, das ist Glaube. Wenn Gott etwas sagt, ist zu tun, auch wenn ich keine Lösung, auch wenn es mir persönlich nicht als logisch erscheint.
Nicht hinterfragen.
Genau.
Und auch stellen wir uns die Frage, kann das Bittere in meinem Leben wirklich süß werden? Kann Gott verändern? Und wenn er vielleicht die Situation nicht verändert, kann er mich verändern? Und ich bin überzeugt, er kann es, aber glauben wir es auch? Und beten wir auch so, dass er es auch kann? Oder sagen wir, ja, ich soll ja beten, weil es steht in der Bibel, also bete ich, aber ob es sich wirklich dann auszahlt, ich weiß es nicht. Wollen wir keine Erfahrungen mit Gott machen. Und da stellt Mose uns im Vorbild. Er nimmt dieses Holz gegen sein Lug und wirft es ins Wasser und das Wasser wird süß. Er musste glauben, dass Gott wirkt und es wäre peinlich für ihn gewesen, wenn Gott sein Wort nicht gehalten hätte. Aber ich glaube, das war Mose in diesem Moment wirklich egal, weil er sich ganz auf Gott verlassen hat. Und natürlich ist es ein Wunder, dass dieses Wasser süß wurde, denn das Holz an sich, es hatte keine Kraft, weil Gott dieses Wunder getan hat. Und der Glaube Mose hat sich in der Praxis wirklich gezeigt, als er dieses Holz ins Wasser geworfen hat. Sein Vertrauen wurde belohnt, er war Gott gehorsam und Gott stellt sich dazu. Und Gott möchte, dass auch wir im Glauben Schritte gehen. Ich darf das in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren erleben und auch lernen. Ich bin einer, der betet und dann muss Gott verschiedene Laternen, Straßenlaternen, die muss er alle anschalten, damit ich quasi hinten das Ziel sehe. Und wenn ich dann weiß, okay, der ganze Weg, der funktioniert, dann laufe ich los. Das ist nicht Glaube. Glaube ist, wenn ich weiß, Gott hat es gesagt und ich laufe los, im Vertrauen auf ihn, er wird handeln. Auch wenn ich den nächsten Schritt nicht sehe. Das heißt nicht, dass wir irgendwie leichtsinnig werden sollen. Also, wie es der Teufel gesagt hat, der hat befohlen deinen Engeln, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Also spring vom Tempel runter. Also so versuchen. Wir sollen Gott nicht versuchen. Aber verlasse ich mich wirklich ganz tief im Herzen. Das meine ich nicht im Kopf, im Herzen. Darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Und in dem Sinn darf ich meine Verantwortung auch wahrnehmen. Und ich darf das lernen und ich lerne es wahrscheinlich auch die nächsten Monate noch, dass ich beten darf und dann wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen. Gott zeigt nicht 15 Schritte im Voraus, dass ich loslaufen kann, das ist nicht Glaube, das ist dann menschliche Logik, sondern ein Schritt nach dem anderen. Kleine Schritte, nicht immer den großen, sondern kleine Schritte. Und das tut unserem Glauben gut. Das lässt ihn wachsen, langsam und stetig. Nur so, wir beten intensiv, dass Gott irgendwas tut und dann passiert nichts. So wie bei Mose, das Wasser wurde nicht süß, als der Mose dieses Stück Holz in der Hand hatte, sondern als er wirklich Gott vertraut hat, er wird das Wasser süß machen, wenn das Holz da reinfällt. Jetzt im Bild gesprochen. Und wir beten und warten, dass schon was passiert, aber wir sind nicht bereit loszulaufen. Das ist Glaube, wenn wir loslaufen, auch wenn wir es vielleicht noch nicht sehen. Und das kann bei jedem von uns ganz anders aussehen. Da gibt es kein Schema. Aber trauen wir Gott das zu. Und hier sehen wir noch mal ganz zum Schluss dann auch noch diese Verbindung von Holz und Wasser. Das Holz, das musste wirklich ganz rein. Das ist so ein schönes Bild für dieses reinigende Werk, das der Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Er reinigt vollständig auch unser Leben. Und ich möchte dazu gerne noch lesen. 1. Petrus 2. Wir sind fast am Ende. 1. Petrus 2, ab Vers 21, da heißt es, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde getan hat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz getragen hat, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Ja, dieses Wasser, es wurde heil. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Und das wünsche ich uns so sehr, dass wir das lernen. Dass selbst da, wo Bitterkeit in unserem Leben so aufkeimt und unsere Beziehung zu Gott kaputt machen möchte, dass wir zum Kreuz gehen, auf Jesus schauen und dann erleben, wie wir in der Situation, die sich nicht verändert, die kann nach wie vor so schlecht sein wie vorher, wir können nach wie vor krank sein, wir dürfen in der Situation uns verändern und in der Kraft Gottes leben. Das ist das, was mich bei einem Richard Wurmbrand wenn ich sagen, es mich so erstaunt hat, wie der im Gefängnis wirklich, der wusste nicht, ob er morgen umgebracht wird, sich freuen konnte. War die Situation Bombe? Nein. Aber er konnte sich freuen, weil er auf seinen Herrn geschaut hat. Das war seine Hoffnung. Und das wünsche ich auch uns in unseren Situationen mit Corona und allem drum und dran, dass wir in den Situationen auf unseren Herrn schauen und in den Situationen trotzdem nicht bitter werden oder verzweifelt, sondern getragen und freudig unserem Herrn nachfolgen. Und dann der dritte Punkt, das war der zweite Punkt zum Kreuz. Lebe im Glauben und werde im Denken verändert. Das im Denken verändern, das wird, denke ich mal, ein eigenes Predigtthema werden, weil es mich in letzter Zeit auch sehr beschäftigt, was in unseren Gedanken eigentlich passiert, weil das hat einen sehr großen Einfluss auf das, was wir glauben und auf das, was wir tun. Das werden wir uns dann das nächste Mal oder das übernächste Mal anschauen, was unser Denken betrifft. Wir sind hier in Mara noch nicht ganz fertig. Vers 25, dort gab er ihm Satzung und Recht. Also Gott gibt dann diesem Volk seine Maßstäbe. Gott öffnet die Augen dafür, was er eigentlich denkt. Also das Volk war eine Lektion für das Volk. Und auch bei uns, wenn wir durch solche Zeiten hindurchgehen, sind sie doch sehr lehrreich. Und das ist das Schöne dran. Dass Gott uns in dieser Situation nicht einfach so, es ist fertig und alles gut, sondern dass wir daraus etwas mitnehmen, auch für unser persönliches Glaubensleben. Wenn wir es erleben, wie Gott wirkt, das darf uns einfach beflügeln. Und in diesen Zeiten lernen wir auch Gott besonders kennen. Das Volk bis zu diesem Zeitpunkt wusste nur, dass er sie aus Ägypten geführt hat. Jetzt wussten sie auch, okay, er kann auch bitteres Wasser süß machen. Haben sie zwar im nächsten Kapitel dann schon wieder komplett vergessen, so wie sie auch Durchzug durchs Rote Meer vergessen haben. Aber Gott zeigt sich dem Volk wieder auf eine neue Art und Weise. Und auch das tut Gott auch bei uns, wenn uns durch solche Situationen hindurchbringt. Dann heißt es noch, und dort prüfte er es. Das bedeutet eigentlich, etwas oder jemanden in eine schwierige Situation bringen, um die Qualität zu prüfen. Das haben wir uns letztes Mal auch schon angeschaut, dass Gott solche Dinge bewusst auch in unser Leben hineinstellt, um zu schauen, hat die Person mich wirklich lieb? Und wenn nein, dass sie es anfängt zu lernen. Gott möchte, dass unser Glaube erprobt wird, dass wir lernen, wachsen, zunehmen und eines Tages auch in der Herrlichkeit anzukommen, wo er dann alles fertig machen wird. Aber er möchte hier auf der Erde schon sein Werk beginnen. Das lehrt uns auch der Philipperbrief, dass das, was er angefangen hat, das wird er auch vollenden bis auf den Tag Christi. Dort prüft er es. Gott wollte das Innere der Israeliten zutage fördern. Ja, das haben wir gesehen. Sie haben gemurrt. Das wird sich übrigens durchziehen, bis sie über den Jordan gehen. Und Gott hatte mit diesem Volk etwas vor. Es war hier eine ganz klare Lektion für das Volk. Und dann der Abschluss, Vers 26. Und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen und seinen Geboten gehorchen und alle seine Satzungen halten wirst, das kommt dann am Berg Sinai einige Kapitel später, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Die Begründung: denn ich bin der Herr, der dich heilt. Wir haben heute Morgen gesehen, dass Gott das ganze Universum, die Erde, alles in der Hand hat. Auch dein Leben, auch mein Leben. Und Gott sagt, wenn du der Stimme, also meiner Stimme gehorchen wirst, auf meine Gebote achten wirst, dann werde ich dafür sorgen, dass du zum Ziel kommst. War im Alten Testament so, wenn du das und das tust, dann werde ich das und das tun. Das war wie ein Vertrag. Ist heute ein bisschen anders, aber trotzdem ist es so, dass Gott möchte, dass wir seine Stimme hören und er wird es nicht zulassen, wenn wir bewusst falsche Wege gehen, er wird es nicht einfach zur Kenntnis nehmen. So wie es beim Volk Israel auch getan hat. Gott wird sie bewahren und er wird sie heilen. Und bei Gott gibt es auch Heilung für unsere verwundeten Seelen. Denn jeder von uns hat in seinem Leben, ich bin wahrscheinlich hier momentan, ich bin der Jüngste, genau, wahrscheinlich am wenigsten erlebt von allen. Aber die, wo schon älter sind, die haben schon viel erlebt. Vielleicht sind nur manche Wunden da. Von früher vielleicht. Aber auch dafür gibt es Heilung. Und wenn vielleicht hier nicht auf der Erde, dann auf jeden Fall in der Ewigkeit. Gott möchte von uns unsere ganze Hingabe. Das sehen wir an dem Mose. Der Mose hat sich wirklich ganz auf Gott verlassen. Er hat gesagt, ich habe eine Millionenfolge, ich habe bitteres Wasser. Ich schreie zu dir. Und genau das gebraucht Gott. Auch wenn der Mose, wenn er kein großer Redner war oder kein Held oder sonstiges, er hatte seinen Stab, aber er hat sich ganz auf Gott verlassen und das hat Gott belohnt. Er möchte unser ganzes Herz Er möchte nicht nur für unser Heil verantwortlich sein, das ist er, ja. Aber er möchte, dass wir unser ganzes Herz, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein ihm zur Verfügung stellen, damit er es gebrauchen kann. Er möchte unsere Gedanken, möchte unsere Wünsche, möchte unsere Pläne, möchte er bestimmen. Deshalb lebe im Glauben, werde im Denken verändert. Das Denken ist so wichtig. Und er hat versprochen, uns niemals zu verlassen. Was ist das für ein liebender Gott, auf den wir uns jeden Tag stützen dürfen? Wie kommen wir zur Ruhe? Indem wir unseren Herrn anrufen, mit einem Herzen, das wirklich auf ihn gerichtet ist, das nicht klagen kommt, das nicht murren kommt, das ihm nicht irgendwelche Vorbehalte macht, ihn als ungerecht darstellt, sondern das ihm wirklich sagt, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht, aber ich vertraue dir. Und Gott wird handeln. Dann schau aufs Kreuz, dort, wo der Jesus für dich und für mich gestorben ist. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Unser Leben hier wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Viele Dinge, die wir hier erleben, sind irdisch. Reichtum, Gesundheit, das sind Dinge für diese Erde. Die haben alle ihren Platz, die sind alle nicht schlecht. Aber wir haben eine ganz andere Perspektive. Deshalb schauen wir auf das Kreuz, wo Gott, wo der Jesus für unser Leben, für unsere Sünden sein Leben gegeben hat, damit wir in der Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Das ist viel mehr wert, als dass es uns hier auf dieser Erde immer gut geht. Und dann lebe im Glauben, dass Gott handelt. Und gib ihm die Chance, dass er einen anderen Weg wählt, wie du oder wie ich. Er wird uns nie enttäuschen. Sonst wäre sein Wort gelogen. Und das ist es niemals. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen für die neue Woche. Schau auf das Kreuz. Das ist die einzige Grundlage, auf die wir uns verlassen können. Auch in dieser Zeit. Menschen enttäuschen uns. Auch wir Geschwister enttäuschen uns gegenseitig. Dass wir, nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir Menschen sind. Aber Jesus enttäuscht uns nie. Und das darf uns froh machen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du dafür sorgen wirst, dass wir zur Ruhe kommen. Du möchtest in unser Leben hineinreden, dort, wo jeder Einzelne von uns ganz persönlich steht, wo er Herausforderungen hat, wo er Sorgen und Nöte hat, wo vielleicht auch Bitterkeit da ist, wo wir manchmal auch gegen dich murren. Da möchte ich dich bitten, dass du uns vergibst. Wir wollen auf dich schauen und wollen, Herr Jesus, alles von dir erwarten und offen sein, Herr Jesus, vor dein Handeln in unserem Leben. Auch wenn wir manches nicht verstehen können, so wissen wir doch, du hast alles in deiner Hand. Du bist nicht an Zeiten gebunden wie wir, sondern du stehst darüber. Und das, Herr Jesus, das macht uns so wahnsinnig froh, weil wir wissen, Herr, du machst es gut. Wir beten für diese Woche. Du weißt, was alles vor uns liegt. Herausforderungen, Aufgaben, die uns vielleicht heute zu groß scheinen mögen. Du weißt alles und dir vertrauen wir und dich wollen wir anbeten. Amen. Amen.